Gerade erst sind die Bilder von Papst Franziskus um die Welt gegangen, wie er nach seiner Darmoperation im Rollstuhl das Krankenhaus verlässt. Und sein Arzt, der ihn auch wieder operiert hat, lässt verlauten, es gehe dem Patienten gut. Alfieri ist ein Arzt, dem Papst Franziskus vertraut. 1966 wurde er in Rom geboren. Studiert hat er an der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Rom, der größten Privatuni Europas. Und sein Handwerk hat er gelernt als Schüler von Giovanni Battista Giolietto, dem ärztlichen Leiter des Vatikanischen Gesundheitsamts. Er ist also ein richtiges Vatikangewächs. Was es in der Vergangenheit für Verbindungen zwischen Päpsten und ihren Leibärzten gab und wie man Leibarzt wurde, das verrät uns jetzt unser Vatikanexperte Ulrich Nersinger. Schönen guten Tag, Herr Nersinger.
Ja, ein Hallo nach Köln.
Welche besonderen Verbindungen gab es denn zwischen Päpsten und ihren Leibärzten?
Ja, die Päpste haben immer ein sehr vertrauensvolles, also gutes, man kann fast sagen gesundes Verhältnis zu ihren Ärzten gehabt. Also wir haben ja jetzt erlebt, dass beim Verlassen der Klinik der Papst gesagt hat, ich lebe noch. Und so eine ähnliche Situation konnten wir auch vor mehr als 120 Jahren erleben. Da musste sich Papst Leo der 13. musste sich im Vatikan selber einen kleinen chirurgischen Eingriff unterziehen und alle waren sehr beängstigt und hatten doch wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und draußen vor dem päpstlichen Zimmer, also in den Vorzimmern standen die Diplomaten, die Angehörigen des päpstlichen Hofs. Und dann hat der Papst selber dann einen seiner Kammerherren nach draußen geschickt mit der Meldung, seine Heiligkeit beabsichtige am heutigen Tag das Paradies noch nicht persönlich kennenzulernen.
Humor spielt also auch eine große Rolle.
Ja, aber also man muss, wenn man auf die Päpste und ihre Leibärzte zurückschaut, muss man erkennen, dass sich schon zu Beginn des zweiten Jahrtausends schon die Einrichtung eines Leibarztes kannten. Also wir haben in einer Liste, die aus dem Jahre 1160 stammt, haben wir einen gewissen Magister Philippus, der stand also Alexander dem III. Zur Verfügung. Und dann haben wir eigentlich ein Verzeichnis, das bis zum heutigen Tag geht.
Und wie wurde man das überhaupt? Wie wurde man Leibarzt?
Eigentlich durch die Qualifikation. Und die Päpste haben immer darauf geschaut, noch nicht einmal auf die Glaubensrichtung des betreffenden Arztes, auf die Konfession oder auf die Religion. Also wir haben schon relativ früh, wir wissen das aus dem Pontifikat Martins V., der regierte ja von 1417 bis 1431, haben wir einen jüdischen Arzt, den Meister Elias aus dem Judenviertel. Und in der Renaissance war es durchaus üblich, dass die Päpste auf herausragende jüdische Ärzte zurückgriffen.
Was gibt es da für Geschichten von schwierigen Behandlungen, unwilligen Patienten und dergleichen?
Oh, da bräuchten wir mehrere Stunden, um darüber zu sprechen. Aber es gibt natürlich Sachen, die uns zeigen, dass die Päpste da so sehr souverän, aber natürlich, dass man mit ihnen nicht immer souverän umging. Also die Päpste haben also sich auch dafür entschieden, Ärzte zu nehmen, die also nicht dem normalen Verständnis, damaligen Verständnis entsprachen. Sie haben also sich nicht nur für Schulmediziner eingesetzt, sondern sie haben sich auch experimenteller Art und Weise durchaus anvertraut. Also wir wissen zum Beispiel, dass auch wiederum Papst Leo der 13. ja bei einem Besuch von Sebastian Kneipp auch auf Sebastian Kneipp zurückgegriffen ist. Er zwar kein Arzt war, aber der eben dann doch ärztliche in Anführungsstrichen Ratschläge gab und er sehr begeistert war und ihm auch helfen konnte. Und dann den Pfarrer Kneipp, der ja von der Schulmedizin heftig angegriffen wurden, in Schutz nahm und ihn dann sogar zu einem seiner eher päpstlichen Geheimkämmerer ernannte. Also da war man sehr, also doch sehr fortschrittlich, kann man sagen. Sie haben auch die Forschung immer mit unterstützt. Sie haben also, was die Seuchenforschung angeht, waren sie sehr, sehr darauf aus, dass ihre Ärzte da also auch tätig waren. Und sie haben zum Beispiel auch, unter Pius dem 12. haben wir zum Beispiel, hat man einen Arzt gewählt, der sogar eine Therapie, die damals doch sehr, sehr umstritten war, angewandt hat. Also man war da sehr offen.
In den 60er Jahren hat sich ein Leibarzt mal ganz und gar nicht mit Ruhm bekleckert, ne?
Ja, das war 1958. Das war ein Leibarzt, der Papst Pius XII. Diente. Der hat von dem Todeskampf des Papstes Fotos gemacht, also sehr unerquickliche Fotos, und hat die dann versucht, an sämtliche Organe, publizistischen Organe, die Yellow Press und sowas, hochbietend zu verkaufen. Und das hat ihm auch gelungen. Also das war eine sehr unerquickliche Sache. Aber das ist eher die Ausnahme gewesen.
Was ist denn von den Statements der Leibärzte so zu halten?
Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, wie man allgemein von Statements dann zu der Gesundheit des Papstes immer etwas sehr Distanz wahren muss. Also weil man natürlich bisher immer dazu geneigt war, die Gesundheit besser darzustellen, als sie war oder als sie ist. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch aus der Zeit vor ungefähr 100 Jahren, da war man sehr besorgt um den Papst, und auch alle Leute standen schon bereit und erwarteten eigentlich den Tod des Papstes. Und da kam also im Osservatore Romano die Meldung, der Heilige Vater leide an einer leichten Erkältung. Und da war also die Druckerschwärze noch nicht getrocknet. Da läuteten von dem Vatikan und in der Stadt Rom die Totenglocken.
Hoffen wir, dass Sergio Alfieri recht hat, wenn er sagt, Papst Franziskus ist nach der Darmoperation auf dem Weg der Besserung. Ulrich Nersinger, herzlichen Dank und einen gesegneten Sonntag.
Ja, gleichfalls. Danke.